Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören, auf Psalm 8, dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist dieser zentrale Vers aus Psalm 8. Und die Antwort, die die Bibel gibt, auch durch Psalm 8, lautet: Der Mensch ist hat eine Ausnahmestellung in der Schöpfung. Er ist die Krönung der Schöpfung und er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Stellvertretend für Gott soll er über die ganze Welt herrschen. Das ist das, was Psalm 8 hier nochmal deutlich macht. Mehr Würde geht nicht. Höher geht es nicht in dieser Welt. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, der Mensch ist vergänglich und begrenzt. Er ist ein Geschöpf. Und er ist damit zu 100% abhängig von seinem Schöpfer. Mehr Abhängigkeit geht nicht. Das ist zusammengefasst die Antwort der Bibel. Und diese Antwort wird seit Längerem von eben diesen Menschen bezweifelt. Sie wird nicht mehr akzeptiert. Und die Bewegung, die hier vor allem zu nennen ist, die sozusagen vorangeht, es gibt viele Bewegungen, die sich damit nicht zufrieden geben, aber die, die man jetzt vor allen Dingen hier nennen muss, das ist der sogenannte Transhumanismus, übersetzt jenseits des Menschlichen, Übermenschlichkeit, Transhumanismus. Und wir werden uns heute im ersten Teil der Predigt ausführlicher erstmal mit diesem Transhumanismus beschäftigen, denn es ist ein Thema, welches uns jeden Tag mehr angeht. Vielleicht sitzen jetzt hier einige von euch, die Transhumanismus vielleicht schon mal gehört haben, aber was interessiert es mich? Ja. Aber das ist ein Thema, was uns alle mehr und mehr angeht, denn im Transhumanismus geht es vor allen Dingen um die Verbindung von Mensch und Technik, die immer mehr zusammenrückt. Ja. Das ist Transhumanismus. Vor allen Dingen. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit der Antwort der Bibel auf die Frage beschäftigen, was ist der Mensch? So, wie beantwortet der Transhumanismus die Frage, was ist der Mensch? Das ist unser erster Punkt. Transhumanismus ist das Bestreben, die biologischen Grenzen menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten durch technische Fortschritte, aber auch durch pharmakologische Mittel und durch gentechnische Eingriffe zu überwinden. Ich werde heute vor allen Dingen mit der Technik ein bisschen auf die Technik schauen, aber das Pharmakologische, das Gentechnische, das ist genauso ein Teil des Transhumanismus. Also es geht darum, dass der Mensch kognitiv, emotional, physisch einfach mehr wird, besser wird. Es geht also nicht nur um die medizinisch fortschrittliche Heilungen von Krankheiten oder von Behinderungen, sondern es geht um die Steigerung der menschlichen Fähigkeiten. Es geht um die nächste Stufe der Evolution. Und diese Stufe wird oftmals eben durch die Fusion oder soll erreicht werden durch die Fusion des Menschen mit der Technik. Um was geht es konkret? Es geht um die Überwindung des Todes. Erstmal immer älter werden, aber letztendlich geht es um die Überwindung des Todes, also um Sterblichkeit. Klingt ein bisschen abgefahren, aber es ist so. Es geht um dauerhaftes Glück und Wohlbefinden. Oder sagen wir mal, schädliche Emotionen sollen beseitigt werden. Wie viele Leute haben psychische Probleme? Das muss alles irgendwie verändert werden können. Durch Pharmakologie oder vielleicht sogar durch Geneingriffe. Durch gezielte, präzise Eingriffe in die Biochemie, vielleicht eben auch ins Erbgut. Also neben der Unsterblichkeit geht es um Glückseligkeit. Es geht um die Entwicklung übermenschlicher Intelligenz oder Leistung durch Verschmelzung mit KI. Durch sogenannte Gehirn-Computer-Schnittstellen. Also Chip im Gehirn. Ja, das ist ja kein Science-Fiction mehr. Ja, werde ich euch dann gleich noch was dazu sagen. Und durch diese Kontaktstellen, durch die Verschmelzung mit KI, geht es neben der Unsterblichkeit und der Glückseligkeit um die Allwissenheit. Wenn du so viel weißt wie das Internet, was bleibt dann noch? Ja? Und es geht sogar so weit, dass man überlegt, hey, könnten wir nicht den menschlichen Geist uploaden? Könnten wir uns nicht einfach das, was in uns ist, unser Inneres, einfach irgendwie digitalisieren? Also das Hochladen des menschlichen Bewusstseins auf den Computer. Und damit könnten wir dann unsere körperlichen und zeitlichen Grenzen gänzlich überwinden. Ich könnte meinen Geist auf einen KI-gesteuerten Computerhund übertragen und mich dann von Elon Musks nächster Rakete auf den Mars fliegen lassen. Ich brauche dann als Computerhund nur ein bisschen Strom, aber keinen Sauerstoff und dann dort für ein paar hundert Jahre leben oder so. Also es geht sozusagen darum, gänzlich unsere körperlichen Grenzen zu überwinden. Das ist Transzendenz. Merkt ihr was? Unsterblichkeit, Glückseligkeit, Allwissenheit, Transzendenz. Das sind so Sachen, die wir Gott zuschreiben. Das sind Gotteseigenschaften. Die bisherigen Methoden, um den Einzelnen oder auch die Gesellschaft zu verbessern. Was war das gleich nochmal? Wie können wir unsere Gesellschaft voranbringen? Bildung, ja, Medizin, Kultur. Diese Methoden, ja, die haben es nicht richtig gebracht. Ne? Wir haben immer noch Depressionen, wir haben immer noch Krankheiten, es gibt immer noch Kriege. Die haben es einfach nicht richtig gebracht. Die haben sich als nicht ausreichend erwiesen. Technologische Methoden, Gentechnik und all solche Sachen, die sind jetzt nötig, um über die jetzige Definition, was Menschsein heißt, hinauszugelangen. Und damit geht es am Ende natürlich um was? Es geht um die Errettung des Menschen. Es geht um die Erlösung. Wir müssen von diesem jämmerlichen Leid, in dem wir leben, erlöst werden. Im Lexikon des freien Denkens, da schreibt Renate Bauer, wenn der Mensch erst, um diese Hoffnung, dieses Heilsversprechen des Transhumanismus zu beschreiben, wenn der Mensch erst sich selbst mit Hilfe der Technologien so weit verändert habe, dass negative Emotionen und Eigenschaften verschwinden und die Menschen frei den Grad ihrer Intelligenz und ihrer Fähigkeiten bestimmen könnten, also du kannst ja aussuchen, ob du super schlau oder super dumm sein willst, manchmal hat super dumm sein Vorteile. Würden manche der heutigen gesellschaftlichen Probleme von selbst verschwinden. Wenn wir das erreichen, Leute ohne schlechte Gefühle, ohne Aggressionen und so weiter, dann würden wir doch so viele Probleme nicht mehr haben. Leid soll verringert und das Glück soll vermehrt werden. Und wenn das erreicht werden kann, wenn das irgendwie tatsächlich in Aussicht steht, dann muss es nicht nur gut sein, sondern dann muss es sogar gefordert sein. Das ist sozusagen eine Aufgabe, eine Pflicht für uns, dass wir das zu versuchen zu erreichen. Deshalb möchte ich hier fragen, Transhumanismus, ist es ein Segen oder ist es ein Fluch oder ist es beides? Und wir müssen natürlich differenzieren. Es ist nicht so schwarz-weiß. Tony Ranke, der hat ein Buch geschrieben über Babel, Arche, Babel und KI. Sehr gutes Buch über Technik, Technologie und so weiter. Das empfehle ich sehr. Der schreibt, in Wirklichkeit ist es oft unklar, ob eine Technikerrungenschaft inhärent gut oder böse ist, bis ein Anwender das technische Gerät gezielt einsetzt. Ja, so ist es halt immer. ChatGPT, erinnert euch an meine letzte Predigt, kann echt eine Hilfe sein, aber du kannst dadurch echt dein Denken lahmlegen. Und zwar auch dauerhaft. Also Technik an sich kann hilfreich sein und Technik ist auch ein Gnadengeschenk Gottes. Gott möchte, dass wir Technik entwickeln. Gott hat sozusagen Muster in die Schöpfung gelegt, die wir erforschen sollen und mit die wir dann anwenden können und Technik entwickeln können. Wer würde sich gegen eine Prothese richten oder andere menschliche Hilfsmittel, die behinderte oder kranken Menschen helfen? Also ist es nicht einfach krass genial, dass ein Kind, was gehörlos geboren wird, dass diesem Kind jetzt ein Cochlea-Implantat eingesetzt werden kann? Meistens ist es so, dass die keine Härchen, Flimmerhärchen haben im Innenohr, wo diese Signale, die sozusagen akustisch ja, ankommen, dann in elektronische Signale übertragen werden, die dann im Gehirn ankommen. Die fehlen da. Da kann heute quasi eine Elektrode da, irgendwas da reingestopft werden. Ja? Ich bin leider nicht so der Techniker. Mit einem Chip verbunden und dann hast du hier draußen ein Hörgerät dran und dann kann dieses Kind hören. Ein gehörloses Kind kann hören. Dann lernt das ganz normal sprechen und verstehen und alles. Ich habe mich mit einem Vater unterhalten, der hat zwei gehörlose Kinder und die haben dieses Cochlea-Implantat und der sagt, es ist einfach nur fantastisch. Wer sollte sich dagegen wehren? Wäre es nicht fantastisch, wenn Querschnittslähmungen geheilt werden können? Und daran wird schon gearbeitet, dass ja irgendwo das Rückenmark entscheidend durchbrochen und dann kommt halt oben und unten ein Chip rein, die Verbindung wiederherstellen. Kannst du wieder laufen. Man ist da schon dran. Wäre das nicht fantastisch? Und ich könnte jetzt unzählige Beispiele finden, die im Bereich des Transhumanismus angesiedelt sind, aber die wir gleichzeitig als sehr positiv betrachten. Wir müssen also feststellen, dass nicht jede transhumanistische Technik negativ ist. Die Frage lautet, mit welcher Motivation wird sie verwendet? Geht es um Heilung oder geht es um das Heil? Das Teer in der Bibel, das Bitumen, das Teer, das hat der Noah verwendet, um die Arche damit abzudichten. Eine Technik, eine Bautechnik, um die Menschheit zu retten. Und ein paar Kapitel später wurde das Teer verwendet, das ist das Erdöl, ja? Von Anfang an war das schon die brenzliche Sache, wurde das verwendet, um den Turmbau zu Babel zu bauen. Welches Denken steckt hinter dem Transhumanismus und was ist sein Ziel? Das müssen wir wissen, um zu beurteilen, um Grenzen zu erkennen, um es nicht verführen und um es nicht manipulieren zu lassen. Was steckt dahinter? Was für ein Denken? Was haben die für eine Weltanschauung? Welche Ziele haben sie? Das wollen wir uns jetzt anschauen und wir können da drei Punkte benennen in dieser Weltanschauung. Es ist der Glaube an die Evolution, es ist der Glaube an den Fortschritt, es ist der Glaube an die Menschen. Na, es ist keine Wissenschaft, es ist der Glaube. Ja? Glaube an die Evolution, Glaube an den Fortschritt, Glaube an den Menschen. Und das Ziel ist, menschliche Grenzen überwinden und letztlich göttliche Eigenschaften erringen. Das ist das Ziel. Da muss man dafür nicht an Gott glauben, wenn man diese Eigenschaften gerne haben möchte. Schauen wir uns diese Punkte kurz an. Glaube an die Evolution. Also die Denkgrundlage für Transhumanismus ist der Glaube an die Evolution. Und die künstliche Intelligenz wird jetzt sogar herangezogen als Beweis für die Evolution. Didier Erne, der hat ja mehrere Artikel in unserem Bekennende Kirche-Zeitschrift hier geschrieben über künstliche Intelligenz. Lest die, das sind einfach Sachen, die muss man heutzutage lesen. Und er schreibt dort, der scheinbare Erfolg, Intelligenz, künstlich herzustellen, scheint die evolutionäre Erklärung des Geistes endgültig zu bestätigen und den Menschen als komplexen, aber letztlich berechenbaren biologischen Algorithmus zu entlarven. Das ist hier nur Chemie und Biologie, nicht mehr. Also weil der Mensch nur komplexe Materie und sein Bewusstsein nur aus neuronalen Prozessen besteht, kann er sich weiterentwickeln, wenn er diese Prozesse erkennt und dann kopiert, optimiert und implantiert. Der Evolutionismus ist darum nicht mehr nur eine Erklärung unserer Entstehung und Entwicklung, sondern er wird jetzt zum Auftrag. Wir setzen uns jetzt nicht mehr hin und warten, was die Evolution sonst noch alles im Petto hat, sondern wir haben den Auftrag, diese Evolution selber fortzuführen. Die Evolutionstheorie in Verbindung mit KI fordert weitere Schritte in der Entwicklung des Menschen, nun aber eben durch den Menschen. Der Mensch muss zum Heil des Menschen seine Grenzen überwinden, seine Langsamkeit, seine Emotionsanfälligkeit, seine Alterung und schließlich den Tod. Also das könnt ihr alles in Büchern und Artikeln von Transhumanisten nachlesen. Ja? Das ist nicht so Sachen, die ich aber befürchte. Das wollen die am Ende noch. Nein, das wollen die. Das ist so. Und da stecken die großen Philosophen, die großen Tech-Leute, die stecken da alle mit drin und sagen, das ist die Agenda, die wir verfolgen. Transhumanismus ist darum auch immer das Streben nach Göttlichkeit. Wie gesagt, auch wenn man nicht wirklich an Gott glaubt. Man will die menschliche Begrenztheit sprengen und man will Allwissenheit, Unvergesslichkeit, totale Kontrolle erringen. Und deshalb können wir sagen, das ist nicht einfach nur eine Bewegung, das ist eine Religion. Das ist ein Glaube, das ist mehr als nur Wissenschaft oder sowas. Das ist eine Religion und sie wird auch von vielen mit religiösem Eifer betrieben. Man erwartet das Heil von dieser Entwicklung. Man will nicht mehr nur erklären, woher wir kommen, sondern auch, was unser Ziel ist. Also beschäftigt euch mal ein bisschen mit den Visionen von Elon Musk, ja, einer der Vertreter, ja, was der vorhat, wo man sagt, wow, also okay, der rechnet jetzt schon damit, dass die Welt eh untergeht, irgendwann hört die Sonne auf mit Brennen, wir müssen uns langsam vorbereiten, dieses Planetensystem zu verlassen und solche Sachen. Ja. Das ist ihr Denken, ja. Wie können wir das machen? Ja, nur wenn wir unseren Geist irgendwann uploaden können und solche Sachen. Also, Glaube an die Evolution. Die nächste Denkgrundlage ist Glaube an den Fortschritt. Es ist das sogenannte Evangelium der Technik. Evangelium der Technik. Es hört sich zunächst natürlich verlockend an. Gehirn und Maschine sollen immer mehr verschmelzen. Das Gehirn soll an digitale Empfänger angeschlossen werden. Gedanken und Absichten sollen in digitale Echtzeitsignale übersetzt werden und umgedreht. Ich kann mit meinem Gehirn durch Gehirn-Computerschnittstellen Dinge irgendwie bewegen. Also es wird ja jetzt wieder, Elon Musk hat eine Firma, Neuralink, die haben jetzt schon mehrfach erfolgreich einen Chip eingesetzt bei gelähmten Personen und die können rein nur durch ihre Gedanken den Cursor bewegen und Sachen anklicken. Das ist Hammer, oder? Nur durch deine Gedanken. Jetzt guckt mal, wie schnell die Entwicklung geht. Wenn die Entwicklung jetzt immer noch weiter geht und noch schneller, vielleicht können wir irgendwann tatsächlich uns anschließen, wie bei Matrix. Ja? Und dann sage ich mir, boah, ich würde so gerne Pastor werden und Theologie studieren, aber Latein, Hebräisch und Griechisch, pff, ja, klick, klick, klick. Pst. Lasst uns doch unseren Gottesdienst wieder auf Latein halten. Klick. Oder umgedreht. Lasst doch unser menschliches Bewusstsein auf eine Maschine hochladen. Was wir dann alles können. Wir könnten so viel mehr erreichen und dabei viel bequemer leben. Das ist doch immer das, was wir wollen, oder? Seht ihr, wie verlockend das ist? Und wir müssen ja auch mit dem technischen Fortschritt Schritt halten. Das ist doch total anstrengend. Immer wieder was Neues. Musst du ständig wieder ein Handy neu, dies neu, das neu. Musst du immer Schritt halten. Es wird immer schwieriger. Viel einfacher wäre es doch, wenn wir einfach nur diese Schnittstelle haben. Ja, wir kennen das. Ältere Leute haben Probleme, Chatnachrichten zu schreiben. Das könnte man so schnell lösen. Und wie sieht es denn mit unserer Gesundheit aus? Das heilige Thema. Wie viel Leid und Not durch Krankheiten, durch Altersbeschwerden? Warum nicht die Leiden schon vor der Zeugung des Menschen durch Gentechnik verhindern? Stellt euch mal vor, Menschen sind frei von allen Krankheiten, von Defekten, von Makeln. Bei jedem Männerschnupfen träume ich davon. Am Ende geht es darum, den Menschen vom Tod zu befreien, indem man den Tod umgeht. dieser Philosoph und Historiker und quasi Zukunftswissenschaftler Yuval Noah Harari, ich habe den ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist der, der von den ganzen Großen, von den Intellektuellen, von den Machthabern und so weiter gelesen wird. Ja? Der schreibt, wir brauchen nicht mehr auf die Wiederkunft Christi zu warten, um den Tod zu überwinden. Ein paar Freaks in einem Labor können das hinkriegen. War der Tod traditionell die Spezialität von Priestern und Theologen, so übernehmen das jetzt die Ingenieure. Ein Heilsversprechen, das natürlich auch unseren Glauben fordert. Tony Rankin nochmal dazu. Wir werden alle zum Übermenschen, wie Nietzsche ihn anstrebte. Supermenschen, überlegene Wesen, selbst erfunden, selbst verherrlicht, selbst intronisiert. Selbst unsterblich gemachte Babelbürger. Was ist für all diesen technischen Fortschritt erforderlich? Glaube. Das Evangelium der Technik verlangt nur, dass wir unser Vertrauen in die vollständige technische Kontrolle der gesamten Realität setzen. Vertraue auf den technischen Fortschritt. Nimm doch halt die App, die macht's dann. Streng dich nicht weiter an. Nimm das neue Gerät und dann läuft das für dich. Nimm die elektronische Versicherungskarte und dann hast du kein Problem mehr. Vertraue. Folge diesem Fortschritt, nimm ihn an, passe dich ihm an, widersetze dich nicht, hinterfrage nicht und sorge dich nicht, wenn der technische Fortschritt die Ethik abhängt. Also die Frage, ist das gut? Schenke Technologien deinen Glauben oder zumindest dein blindes Vertrauen. Und das machen wir mit jeder technischen Entwicklung mehr, weil wir das nicht anders schaffen. Vergebung von Schuld und ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Es war gestern, ja, vergiss das. Der Tod ist nicht die Strafe der Sünde, welche man durch Gnade entgeht, sondern eine Grenze, die es durch Technik zu überwinden gilt. Der Mensch wird zum Selbstschöpfer und damit zum Selbsterlöser und so kann er absolut unabhängig von Gott werden und endlich völlig frei. Und so kann er dann dieses Versprechen vom Teufel, ganz vom Anfang, aus dem Garten Eden, ihr werdet sein wie Gott, endlich erfüllen. Durch ganz viel Erkenntnis, ganz viel Forschung und so weiter. Ihr werdet sein wie Gott. Und das führt uns dann am Ende eben zu dieser dritten Glaubensgrundlage, Denkgrundlage nach der Evolution und nach diesem Glaube an den Fortschritt ist es der Glaube an den Menschen. Wir schaffen das. Stolz des Menschen. Wir schaffen das. Wir werden das alles überwinden. Aber während der Glaube an die Bibel die Erkenntnis der eigenen Not, der eigenen Unzugänglichkeit, der eigenen Schwachheit und Sündhaftigkeit fordert, macht dieser Glaube, dieses Evangelium der Technik, dafür absolut blind. Dieser Glaube, diese Sichtweise macht den Menschen blind für das wahrhaft tiefer liegende Problem. Und das ist katastrophal, wenn du das eigentliche Problem nicht mehr erkennst. Wir sind blind für die eigene Blindheit. Das wirft Jesus den Pharisäern vor, die auch dachten, der Mensch schafft das, der Mensch kann das. Wir schaffen das. Gib uns die Gesetze, wir werden das schon hinkriegen. Menschen, Forscher, Machthaber, die im Transhumanismus Heil und Rettung des Menschen sehen, dass der Mensch selbst alle Probleme lösen kann, ja selbst den Tod umgehen kann, erkennen nicht das größte, das eigentliche Problem hinter aller Not und Vergänglichkeit. Warum haben wir denn so viele Probleme? Es ist unsere Sünde, es ist unsere Verlorenheit, unsere Trennung von Gott. Wir unterliegen dem Fluch des Todes nicht, weil wir so rückständig sind, sondern weil wir so sündig sind. Weil wir unter dem Fluch der Sünde stehen. Transhumanisten verwerfen Gott und hoffen, seine Grenzen und Fesseln zu sprengen. Was sagen die Führer der Menschen in Psalm 2? Wir sind ja in der Predigtreihe über die ersten 8 Psalmen. Heute ist der Abschluss. Bisschen ungewöhnlich vom Thema her, ich weiß. Aber was sagen die Menschen in Psalm 2? Das war sozusagen der zweite Psalm vom Eingang in den Psalter. Ja? Eins und zwei sind Eingang. Was sagen sie dort? Eins und zwei gehören sozusagen zusammen. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. All das, was uns noch begrenzt, lasst uns das sprengen. Was antwortet Gott? Gleich am Anfang der Psalm, gleich in der Einleitung. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Doppelpunkt. Was ist die Reaktion? Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ihr wollt hier herrschen, grenzenlos? Nein, ich habe meinen König eingesetzt. Das ist die Antwort Gottes. Und dann lesen wir einfach weiter und dann kommen diese fünf Psalmen des Leids. Dann kommen diese fünf Psalmen der Sünde und der Folgen der Sünde. Wie ist es euch ergangen bei den letzten Predigten? Da ging es immer tiefer und tiefer bei diesem Psalm. Nicht jetzt ist der König da, jetzt wird alles gut, sondern die Auswirkungen der Sünde, die sind einfach schrecklich. Und das mussten wir durchleben mit diesem Psalmen. Und dann kommt Psalm 8. Diese ersten acht Psalmen bilden sozusagen eine erste Einheit. Ja? Dann kommt Psalm 8. Gott wird hier erneut von David als Herrscher über alle und alles, ja über das ganze Universum gelobt. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Was ist der Mensch? Welche Antwort gibt uns die Bibel? David preist Gott, seine Macht und seine Schöpfung. Er ist überwältigt von der Größe des Kosmos. Ja? Vers 4. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Er ist überwältigt. David reichte ein Blick nachts in den Himmel, um zu sehen, wow, das ist groß. Wie groß ist erst Gott? Der brauchte noch nicht das Argument der Feinabstimmung, was wir heute kennen. Wir wissen heute, dass wenn du nur eine ganz, ganz Kleinigkeit in diesem Kosmos, in diesem Universum veränderst, funktioniert alles nicht mehr. Das ist alles sowas von krass durchdacht bis zum letzten Millimeter und Gramm, dass es überhaupt geht, dass wir überhaupt existieren können. David hat noch der Blick in den Himmel gereicht. Der war noch naiv. Aber trotzdem, er ist überwältigt. In allem können wir Gottes Handschrift erkennen. Das Universum, das ist so unendlich groß, so überwältigend, so wunderschön, so voller Geheimnisse, unvorstellbarer Kräfte. Es gibt so viele Galaxien und Sterne und Planeten. Das ist wirklich groß. Das ist wirklich bedeutend. Was ist der Mensch? Was sind denn wir? Staubkörner. Was ist der Mensch, fragt David weiter, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Wir sind Staubkörner im Universum, über dem Gott regiert und trotzdem füllen wir Gottes Gedanken. Wir beschäftigen Gottes Denken. Und das ist noch nicht mal alles. Gott hat den Menschen nicht nur irgendeine Rolle gegeben in dieser Welt, sondern die Hauptrolle. Vers 6. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Und da kommen die ganzen Aufzählungen der ganzen Schöpfung. Alles. Welche Rolle hat Gott dem Menschen gegeben? Er ist ein wenig niedriger als die Engel, aber er ist kein übernatürliches Wesen, aber er ist das höchste natürliche Wesen. Ist das höchste Wesen dieser Welt. Er hat Fähigkeiten, die kein anderes Geschöpf hat. Ein Verstand, eine Vernunft, Kreativität, Sprache und so weiter und so fort. Der Mensch kann Muster in der Schöpfung erkennen und sie anwenden und Technik bauen. Ja, ich weiß, es gibt auch Affenarten, die benutzen Steine, um Nüsse zu knacken. Wir bauen Raketen, um zum Mond zu fliegen. Das können eben keine anderen Geschöpfe. Gott schuf diesen Menschen nicht nur mit diesen Fähigkeiten, sondern auch mit einem herrlichen Auftrag. Ihn selbst als Gegenüber, der Mensch war tatsächlich bestimmt, über die Erde zu herrschen, um das Potenzial dieser Schöpfung auszuschöpfen. Gott hat die Schöpfung geschaffen mit Potenzial. Er hat angefangen, das Potenzial auszuschöpfen und hat dann gesagt, und ihr macht jetzt weiter. Zum Beispiel durch Wissenschaft und Technik. Ja, das ist ein göttlicher Auftrag. Erkennt die genialen Muster, die ich in die Schöpfung gelegt habe und wendet sie an. Wir könnten sogar sagen, ja, dämpft die Folgen des Sündenfalls ab. Nehmt die Gnade an, die ich euch geschenkt habe, obwohl diese Welt in Sünde gefallen ist. Doch der Mensch hat seine Herrschaft missbraucht. Er sollte zum Wohle des Menschen und zur Verherrlichung Gottes herrschen, aber er hat seine Herrschaft, er hat seine Macht missbraucht. Er will nicht über die Erde herrschen, sondern über Gott. Er will nicht stellvertretend, sondern anstelle Gottes herrschen. Er will nicht Gott die Ehre geben, sondern göttliche Ehre für sich selbst beanspruchen. Die Schlange im Garten Eden, die verführte den Menschen mit der Verheißung, mehr zu können, mehr zu wissen, mehr zu sein. Merkt ihr was? Der Transhumanismus ist so alt wie die Menschheit. Ihr könnt mehr sein. Ihr könnt sein wie Gott. Und der Mensch fiel darauf rein und er fiel damit in Sünde. Er ist immer noch von Gott zum Herrschen bestimmt. Er hat immer noch erstaunliche Fähigkeiten, aber durch die Sünde ist Leid und Tod in die Welt gekommen. Paulus schreibt im Römer 8, die gesamte Schöpfung, die stöhnt und seufzt unter der Sünde. Nicht der Mensch herrscht über die Schöpfung, sondern wer herrscht denn jetzt wirklich? Es ist der Teufel, es ist die Sünde, es ist der Tod. Und David, der wusste das. Das war ihm klar. Er selbst litt unter der Sünde. Die Sünde von anderen und seine eigene Sünde. Deshalb thematisiert er ja immer nur ein Thema, nämlich die Sünde. Und er klagt darunter. Psalm 3 bis 7, genau das ist es. Psalm 3, ach Herr, ja, seine Absalom-Situation. Psalm 4, da ging es darum, wie wir in diesen ganzen Bedrängnissen, in denen wir stehen, dennoch zu Gott beten können. Psalm 5, es ging um die Gefahren, die uns jeden Tag begegnen, vor allem die geistlichen Gefahren, vor denen wir gar keine Ahnung haben. Psalm 6, diese Frage, hey, ist Gott gegen mich? Ja, der Kampf mit unserer eigenen Sünde. Und dass Gott uns dann die Folgen der Sünde spüren lässt. Und dann Psalm 7, diese Klage über die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, die Ungerechtigkeit. Und dann ist die Frage, was ist denn los? Wo ist denn Gott? Das ist doch alles ungerecht. Wie konnte David Gott loben und preisen für die Stellung und Aufgabe, die er dem Menschen gegeben hat? Wohin hat es denn geführt? Nach diesen 5 Klagepsalmen jetzt, hey, es ist alles so wunderbar. Wie geht denn das? Die Antwort ist Christus, der Gesalbte, der Messias, von dem wir schon im Psalm 2 gehört haben. Jetzt schließen wir da wieder an. Die Antwort ist Christus. David blickte sicherlich zunächst auf die Schöpfung und auf den Menschen und er dachte über die Herrlichkeit und Ehre und Autorität nach, die Gott dem Menschen gegeben hat. Aber David war mit Lob erfüllt, weil er prophetisch auf die künftige Herrschaft des Sohnes Davids, des Messias, sah. Und dass dadurch dann der Mensch wirklich wieder zu seiner Erfüllung, zu seiner Bestimmung kommen sollte. David sah die Not des Menschen, er sah seine Herrschaft, dass er die Herrschaft, seine Herrschaft an Sünde, Tod und Teufel abgegeben hat, aber er sah, dass Gott einen Retter senden würde, einen König, der alles wieder zurechtbringen würde. Psalm 8 ist ein deutlicher Hinweis auf Christus, den Sohn Davids. Der Sohn des Menschen hier aus Vers 5, das ist der Menschensohn, der von Gott kam, um zu herrschen und zu richten. Warum kann ich das sagen? Ist euch bisher dieser Gedanke hier an der Stelle gekommen, wenn ihr Psalm 8 gelesen habt? Das ist sofort, der Sohn des Menschen, Jesus. Ich will euch das deutlich machen, dass es von der Bibel, von Gott genauso gedacht ist. Dieser Psalm wird an mehreren neutestamentlichen Stellen zitiert, in denen es um Christus geht. Zunächst einmal der Titel Sohn des Menschen oder Menschensohn, es ist der Titel, den Jesus mit Vorliebe für sich selbst verwendet hat. Aber gehen wir mal ein paar Stellen durch. Matthäus 21, 12 bis 17, das ist die zweite Tempelreinigung. Jesus kommt geritten auf einen Esel als König nach Jerusalem rein. Alle sind begeistert. Und am Ende rufen sogar die Kinder Hosianna, dem Sohn Davids. Also nach dem Motto, du bist der verheißene Sohn Davids. Und dann geht es irgendwann den Priestern und Schriftgelehrten zu weit. Und Jesus ist im Tempel, ja. Und dann hat er noch den Tempel gereinigt. Also was geht denn hier ab? Und dann sagen sie, sagen wir mal, hörst du, was diese sagen? Das ist doch Gotteslästerung, was die aus dir machen. Bleib doch mal ein bisschen auf dem Boden. Und welche Antwort gibt denn Jesus? Psalm 8. Habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Mündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Was Jesus damit sagt ist, liebe Priester und Schriftgelehrten, die Kinder haben recht. Psalm 8, das, was die hier zitieren, das, was ich jetzt hier euch zitiere, der ist von mir. Der redet von mir. Ich bin dieser König. Oder nächste Stelle, Hebräer 2, 6 bis 9. Lasst uns das ruhig mal aufschlagen und nachlesen. Hebräer 2, 6 bis 9. Hebräerbrief ist ja, der Autor des Hebräerbriefs ist ein Kenner des Alten Testaments. Er hat sehr, sehr viele alttestamentliche Zitate, überhaupt diese ganze alttestamentliche Welt erklärt er. Und dieser absolute Kenner, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt jetzt Folgendes in Kapitel 2, Vers 6 bis 9. Es geht also erst um die Engel. Ja, Vers 5, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Und jetzt, sondern an einer Stelle bezeugt er ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Jetzt kommt die Erklärung. Übrigens, wir sind sowieso schon im Hebräerbrief die ganze Zeit bei Jesus. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen werde. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Also David, so der Hebräerbrief, schrieb unmissverständlich über den Messias, über Jesus. Und dann noch eine dritte Stelle, 1. Korinther 15, die wir heute in der Lesung gehört haben. 1. Korinther 15, 15 bis 27, wo dieses vorkommt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Das wird ja an vielen Stellen im Neuen Testament erwähnt, dieses Zitat in Bezug auf Jesus. Alles wird unter Jesu Füße gelegt. 1. Korinther 15 steht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Vers 25. Oder? Nee?
Wir haben 15 bis 58 haben wir gelesen.
Okay, welcher Vers ist es? Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße... Vers 25.
Ja.
Okay, Kapitel 15, Vers 25. Und wir haben dann später das gelesen, ja. Nur einen Teil davon gelesen. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht, Vers 26. Jetzt guckt mal einen Vers weiter. Nachdem hier Psalm 8 zitiert wurde, kommt, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Am Ende wird das Böse, ja sogar der Tod, besiegt und der Mensch wird tatsächlich wieder über die Schöpfung herrschen. Aber eben nicht der transhumanistische Postmensch, sondern der Messias, der Menschensohn, Jesus. Und wenn Jesus das alles geschafft hat, wenn er sogar den Tod besiegt hat, dann wird er sich nicht hinstellen und sagen, jetzt bin ich der neue Chef, jetzt bin ich der, der alles regiert, sondern dann wird er was machen? Vers 28, wird er sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Und deshalb beginnt und endet Psalm 8 mit diesem Lobpreis. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das ist es. Sein Name ist herrlich auf der ganzen Erde. Und wir können in diesen Jubel mit einsteigen. Nicht bösartige Menschen, nicht optimierte Übermenschen, nicht Sünde, nicht Teufel, ja noch nicht mal der Tod, sondern Jesus Christus herrscht als König. Also lass mich das nochmal zusammenfassen. Was ist der Mensch? Die Antwort des Transhumanismus lautet, der Mensch ist ein Wesen, welches sich fortentwickelt, um göttlich zu werden, um sich vollends von Gott zu befreien. Das ist die Antwort des Transhumanismus. Was ist der Mensch? Die Antwort der Bibel lautet, er ist ein Geschöpf Gottes, welches nur durch Christus zum wahren Menschsein und zu seiner Bestimmung gelangen kann, nämlich vollends mit Gott verbunden zu sein. Mehr auseinander geht's nicht, ja? Nicht der Mensch, sondern Gott wird die Grenzen des Menschseins sprengen. Der Mensch wird tatsächlich über sich selbst hinauswachsen. Der Mensch wird nicht zu Gott, aber durch Vergebung schon jetzt und durch Verherrlichung mal einst werden wir ganz und gar in die Dreieinigkeit Gottes, in diese Liebesgemeinschaft hineingenommen werden. Oh, das wird unsere Grenze sprengen. Das sprengt schon jetzt unsere Grenzen. Wie wird das geschehen? Nicht durch einen Homo Deus, also einen vergöttlichten Mensch, sondern durch den Deus Homo, durch den menschgewordenen Gott, durch Jesus Christus. Also die Bibel schlägt genau die andere Richtung ein. Gottes Sohn nimmt Menschlichkeit, nimmt unsere Schwachheit, nimmt unsere Vergänglichkeit an, um uns zu retten. Um die Grenzen des Menschseins zu sprengen. Da wir, wieder Hebräerbrief, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ja, wir sind Menschen, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Also nicht Selbstoptimierung, sondern Selbstaufopferung. Nicht der Weg von unten nach oben, sondern eben von oben nach unten. Nicht den Tod irgendwie umgehen, sondern in den Tod gehen, um ihn gänzlich zu besiegen. Nicht evolutionäre Weiterentwicklung durch Selbstoptimierung, sondern geistliche Neuschöpfung durch Vergebung und Gnade. Nicht eiskalte Logik, sondern übernatürliche Liebe. Das ist der Weg. So, und jetzt muss ich euch noch ein paar Hinweise an die Hand geben, wie sollen wir denn jetzt leben? Das ist alles schön. Das wird alles mal dann so kommen. Wie sollen wir jetzt leben? Wie sollen wir jetzt mit dem Transhumanismus umgehen? Das ist noch mein letzter Punkt. Und ich möchte euch drei Hinweise geben. Also, welcher Gebrauch der Technik in direkter Verbindung mit dem Menschen ist erlaubt? Das ist jetzt die Frage. Geht es darum, die Folgen des Sündenfalls abzumildern bzw. rückgängig zu machen? Geht es um Wiederherstellung und Heilung? Oder geht es darum, die Grenzen des Menschseins zu sprengen? Ja? Das eine ja, das andere nein. Das Problem für uns ist, die Grenze dazwischen, die ist gar nicht so klar. Wir haben also dieses gehörlose Kind und das kann wieder hören. Ja, lass uns das mal ein bisschen weiterentwickeln. Irgendwann haben wir den Supersoldat mit dem Supergehör. Oder was auch immer noch möglich ist. Deshalb jetzt drei Hinweise. Mein erster Hinweis lautet erhöhte Wachsamkeit. Was ich damit meine, ist, wir dürfen als Christen nicht resignieren. Ich weiß, wir sind oftmals überfordert. Weil die Entwicklung ist so schnell, die ist uns zu schnell, wir sind oftmals überfordert. Aber es heißt eben für uns nicht immer gleich entweder mit den Amish in den Wald gehen oder mit Elon Musk ins Weltall fliegen. Es muss noch was dazwischen sein. Nicht einfach nur Wald oder Welt oder Weltall. Sondern für uns gilt Wachsamkeit. Wir müssen uns mit solchen Themen beschäftigen. Wir müssen sie geistlich beurteilen. Wir müssen hören, was die Bibel dazu sagt. Hey, und wir haben es gesehen, von Anfang an sagt die Bibel etwas dazu. Technik ist kein Thema, Technik und Wissenschaft, was die Bibel ausspart, weil die davon noch keine Ahnung hatten. Sie hat sehr viel dazu zu sagen. Das hilft uns, wachsam zu sein, auch wenn wir die Technik nicht immer so schnell verstehen und mitgehen können, wie sie sich eben entwickelt. Wir müssen uns damit beschäftigen und die Bibel hilft uns. Vom Garten Eden an wurde die Ethikfrage verschoben. Lass uns doch erstmal ausprobieren, wir können nachher noch überlegen, ob es wirklich gut ist oder nicht geht. Lass uns erstmal probieren. Ja? Genau, lass mal erstmal kosten. Lass uns erstmal implantieren. Wenn wir die Ethikfrage verschieben, dann ist das verhängnisvoll. Im Besonderen müssen wir die Versprechungen, ja das Heilsversprechen dieser Technik anhand der Schrift prüfen. Also, mein erster Hinweis ist Wachsamkeit. Wir können nicht sagen, boah, kein Bock mehr. Und dann nehmen wir die einfach so ins Leben ein, auf. Wir müssen wachsam sein. Zweiter Hinweis, sparsamer Gebrauch. Ja, wir dürfen die Technik zum Wohl des Nächsten nutzen, Heilung, Wiederherstellung, sehr gut. Doch es gilt zu bedenken, dass es nicht nur darum geht, dass wir gewisse Grenzen nicht überschreiten und wo ist jetzt die Grenze, die Frage der Ethik, ja? Sondern folgendes Verhängnis ist da, folgender Zusammenhang. Je mehr wir Technik verwenden, desto abhängiger werden wir davon. Das heißt, die Technik ist noch ethisch völlig zu vertreten, aber wir sind schon abhängig von Technik. Und das führt dann dazu, dass wir irgendwann diese Grenze nicht mehr einhalten können. Ja, Beispiel ChatGPT, was für eine Hilfe. Aber irgendwann wird diese Technik eine Grenze überschreiten, die wir als Christen nicht überschreiten wollen. Aber wir sind so sehr gewohnt, wir können gar nicht mehr anders, wir sind abhängig davon, wir können gar nicht mehr selber denken. Und desto größer ist dann die Gefahr, dass wir dann tatsächlich eben diese ethischen Grenzen überschreiten. Was hilft da? Hey, sparsamer Gebrauch. Überlegt doch wirklich, ob ihr das braucht und wie ihr es benutzen wollt. Also ich empfehle allen, die die Predigt über Psalm 103 nicht gehört haben, wo ich über KI und ChatGPT und Swipen gepredigt habe, nochmal zu hören. Vor allem ihr Eltern, hört es euch an. Für eure Kinder. Wir müssen nicht jeden Techniktrend mitmachen, wir müssen nicht unseren ganzen Haushalt, die ganze Familie, alles online gestalten, überall vernetzt sein und durch alles durch KI optimieren. Wir müssen lernen, den Druck zu widerstehen, mithalten zu müssen. Ja, dieser Druck, ich muss immer alles gleich wissen. Ich muss immer Kontrolle haben. Seitdem wir diese absolut abgefahrenen Wetter-Apps haben. Meine These ist, gehen wir viel weniger in den Wald. Weil, hey, es könnte ja ziemlich deutlich Regen kommen. Früher ist man einfach wandern gegangen mit einer Regenjacke. Regenjacke, was war das gleich nochmal? KI, Fragen, nein. Wir können uns nicht in den Wald zurückziehen, ja. Jetzt wieder symbolisch gesprochen. Wachsamkeit ist wichtig, sparsamer Gebrauch ist wichtig, aber wir können nicht dieser Welt entfliehen. Das müssen wir auch sehen. Wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft, in der KI und Technik eine immer größere Rolle spielen. Und in der damit Überwachung, Manipulation und Kontrolle durch diese Technik immer mehr zunimmt. Was sollte jetzt in der EU abgesegnet werden? Welches Gesetz? Das Gesetz über die, also ich weiß nicht, wie, Chatkontrolle. Ne? In der EU sollte Chatkontrolle, also die sagen natürlich, es geht gegen Kindesmissbrauch. Aber weil wir die Kinder schützen müssen, müssen jetzt alle Chats, bevor sie verschlüsselt werden, gelesen werden von der Obrigkeit, um sie zu kontrollieren. Das wurde jetzt nochmal verschoben, soll nochmal nachgebaut werden, aber die werden dort immer weitermachen. Ja? Die Kontrolle wird natürlich durch KI und so immer größer. Das ist die Welt, in der wir leben. Können wir jetzt sagen, okay, dann lebe ich ohne Handy, ohne Telefon, ohne allen? Es ist nicht mehr möglich. Und da fällt es uns natürlich überhaupt nicht schwer, in düstere, dystopische Zukunftsaussichten hineinzuschlittern. Ja? Wir stellen uns die Zukunft als gute Christen düster vor. Ich habe mein iPhone, ich habe ein neues Phone bekommen, als es kaputt repariert wurde von zwei Leuten, deren Namen ich nicht nenne. Und das habe ich jetzt auf schwarz-weiß umgestellt. Das ist so langweilig. Und wenn man dann Google Maps anhat, weiß man gar nicht so richtig, wo man ist. Es ist düster. Und so stellen wir uns die Welt vor. Boah, wenn das so weitergeht, das ist ja alles düster. Und als ich diesen Vers geschrieben habe, es fällt uns überhaupt nicht mehr schwer, eine düstere, dystopische Welt zu sehen, dann hat mir mein KI auf mein Word-Programm, was dort, ich weiß auch nicht, warum drin steckt, sofort gesagt, steck das Wort überhaupt weg. Also das kannst du dir sparen zugunsten der Prägnanz. Und ich habe gesagt, nein. Ich sage, es fällt uns überhaupt nicht mehr schwer. Werden wir nicht einfach abgehängt und sind der Technik und oder den Menschen, die die Technik entwickeln und eben einsetzen, ausgeliefert? Wird es nicht zu einer neuen Zweiklassengesellschaft kommen zwischen wenigen Optimierten und den vielen nicht optimierten, aber nutzlosen Menschen? Denn wenn die KI alles übernimmt, wofür brauchen wir die noch? Wird mit Hilfe der Technik und KI nicht nur der Mensch noch mehr über den Menschen herrschen, sondern wird seine Herrschaft nicht zunehmend entmenschlicht, weil Entscheidungen durch Algorithmen anstatt von Menschen getroffen werden? Viele Entscheidungen werden gar nicht mehr von Menschen getroffen. Ich meine, das ist natürlich positiv. Eine liebe Schwester, die Maike, hat einen Unfall jetzt die Woche. Deshalb ist sie heute nicht hier. Und das ist bei Mercedes eben so, wenn da der Airbag aufgeht und du hast einen Unfall, dann wird automatisch der Notruf angerufen. Da braucht es keine menschliche Entscheidung mehr. Ja, ist natürlich gut sowas, aber wohin geht das? Psalm 8, Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Was wir brauchen, das ist mein dritter Hinweis, wahre Hoffnung. Wir dürfen nicht diesen pessimistischen Blick einnehmen, weil wir haben eine Hoffnung. Nicht bösartige Menschen, nicht optimierte Übermenschen, nicht Sünde, nicht Teufel, noch nicht mal der Tod, sondern Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus ist der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist das Ziel. Die Menschheit kann nie über das hinaus, was Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Nur Gott ist darüber hinaus. Die Menschheit kann immer nur das kopieren, was sie hier findet, was Gott hineingelegt hat. Nie mehr. Unsere Herrschaft, seine Herrschaft meine ich, seine Leitung, wo dürfen wir sie vor allen Dingen erfahren und spüren? In dieser Welt, in dieser hochtechnisierten Welt, in der Gemeinde, hier. Jesus herrscht über alles, aber hier dürfen wir diese Leitung erfahren. Also nicht die Verbindung mit dem großen User-Schwarm, sondern mit Gottes Volk wird unsere Hoffnung stärken. Und deshalb fand ich das so schön, das Lied, das zweite Lied, was Klaus ausgesucht hat, eben, ja, wir sind, oder das war es das erste, nee, das zweite, wir sind Gottes Volk. Gott regiert uns. Jesus ist unser König. Amen.